Auch von mir einen guten Morgen. Ich möchte auch ganz kurz sagen, wie das vom Rahmen her erstmal abläuft, also wie das angedacht ist. Und dann im ersten Schritt und im zweiten Schritt werden wir uns eine biblische Grundlage erarbeiten heute. Okay, dann starte ich. Also, dass in diesem Jahr, das erste Jahr, soll für all die dienen, die in irgendeiner Weise das Wort Gottes studieren, das heißt lesen und verstehen wollen, in irgendeiner Weise es studieren, um es weiterzugeben. Es sei denn in der Prediger, beim Predigen, es sei denn bei, in der Sonntagsschularbeit oder in Hauskreisen, in Frauenkreisen, in Gebetsstunden, in irgendeiner Weise, wer die Aufgabe oder die Verantwortung bekommt, das Wort Gottes auszulegen, ob es in 5 Minuten oder in einer ganzen Predigt, der braucht gewisse Werkzeuge und eine bestimmte Ausrichtung. Und so haben wir so 7-mal, wie gesagt, in diesem Jahr 7 Termine gemacht, in denen wir so über die Grundlagen nachdenken wollen. Also das ist jetzt, diese 7-mal ist nicht in dieser Weise eine reine Predigerschulung, das heißt, nicht nur das, da sind nicht nur die Männer. Und nur Männer dürfen kommen, sondern all die in irgendeiner Form die Bibel auslegen. Ja? Und im zweiten Jahr soll es dann speziell für die sein, die Verantwortung auf der Kanzel haben. So, das ist aber im nächsten Schritt dann wirklich für die, die da die Aufgabe insbesondere wahrnehmen. So gilt es jetzt in den nächsten Einheiten erstmal grundlegende Sachen anzuschauen, über grundlegende Dinge zu sprechen, Vermittlung allgemeiner Grundlagen in Bezug auf Lesen der Schrift, Erarbeiten der Schrift und Weitergeben der Schrift. Das sind so das auf diesem Niveau. Beziehungsweise es geht jetzt darum, um die Botschaft aus der Bibel zu heben. Das ist, werden die ersten 7-mal die 7 Einheiten sein. Bevor aber, und das ist, ich kenne unsere Veranlagung und unser Verlangen nach praktischen Dingen, nach Tools sofort, bevor man über die Werkzeuge spricht und über die einzelnen Werkzeuge, wie man Exegese macht, das heißt, wie man die Bibelstellen auslegt, muss man über ein paar allgemeine Dinge nachdenken. Und ich möchte nur zeigen, wir müssen über die Person sprechen ein bisschen. Wer macht das? Warum macht sie? In welcher Haltung? Was sind die Motive dahinter? Über diese Dinge muss man sich Gedanken machen. Es wäre zu einfach, einfach schnell bei den Werkzeugen zu sein, die Werkzeuge an die Hand zu geben und jetzt macht mal. Und das funktioniert nicht. Man kann die Werkzeuge beherrschen, man kann sogar darin promoviert haben und ein Professor sein. Und das heißt, die ganzen grammatikalischen Werkzeuge und historisch-kritischen Werkzeuge, alles kann man gelernt haben. Aber wenn man nicht in einer gewissen Haltung und einem gewissen Verständnis an die Schrift herangeht, dann kann man all diese Dinge auch lehren, aber man wird letztendlich sie nicht verstehen. Und darum geht es mir, dass man über bestimmte Dinge grundlegender Natur nachdenkt. Und dazu gehört aber auch eben die Stellung von der Verkündigung und von der Lehre im Kontext der Gemeinde. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, das legen wir gerne die erste Sitzung zusammen mit den Mitarbeitern, weil es eine Grundsatzfrage ist. Was ist der Gottesdienst und was passiert am Gottesdienst und was steht im Mittelpunkt? Ist es wirklich so? Ist die Predigt immer noch Mittelpunkt der Gemeinde? Ist die Predigt immer noch das Wichtigste im Gottesdienst oder haben andere Dinge der Predigt schon lange den Rang abgelaufen? Und was ist Gottesdienst? Das wird unter anderem heute für uns, mit dem werden wir uns heute beschäftigen. So, in welchen Stellenwert haben wir bestimmte Dinge im Gottesdienst und wie ordnen wir dann die Predigt da hinein? Welchen Platz nimmt sie da hinein? Dass wir auch unsere Gottesdienste reflektieren und prüfen und darüber nachdenken. So, das wird heute das Thema sein. Im zweiten Schritt, und ich meine so im zweiten Jahr, das heißt, wenn wir die 7 Einheiten durch sind, so bis November, ich glaube Dezember ist Weihnachten und all die Vorbereitungen, bis November wird es gehen. Im zweiten Jahr soll es dann aber mehr um die speziellen Dinge gehen. Und dann, ich denke, in diesem ersten Jahr wird sich das herauskristallisieren, wer noch dran bleibt. Und das ist auch eine gewisse Bewährung. So, wer noch immer dran bleibt und da sieht man auch etwas, was das mit Berufung zu tun hat oder nicht. Und zum anderen auch, in diesem zweiten Durchlauf, ich denke, das wird sich auch auf 7-mal pro Jahr hinauslaufen, dass wir die nächste Runde mit denen drehen, die sich wirklich dazu berufen sind, die in der Verkündigung stehen, die wirklich den Predigtdienst ausüben, oder wo man sagen, die haben eine Berufung und da ist eine Begabung von Gott und die wollen wir begleiten. Dann geht es schon um die spezielleren Dinge in der Verkündigung. So werden das erste Jahr mehr um die Exegese. Hat jemand schon das Wort Exegese gehört? Ja? So hier und da. Exegese ist eigentlich nichts anderes, als dass wir heben etwas aus der Schrift heraus. Das heißt, ich arbeite an der Schrift und versuche, die Botschaft oder die Dinge aus der Schrift herauszuheben. Das Gegenteil davon ist Eisegese. Und Eisegese bedeutet, wenn ich selber Dinge in die Schrift hineinlege. Und das ist nicht so gut. Die Aufgabe ist, Dinge herauszuheben. Und das ist das Erste. Und der zweite Schritt wäre dann, nachdem man die Botschaft gehoben hat und jetzt so gut mit bestem Wissen und Gewissen sagen kann, ja, ich denke, das ist die Botschaft dieser Stelle oder dieses Abschnitts, dann stellt sich die Frage, und wie vermittle ich das weiter? Also wie bringe ich das der Gemeinde bei? Und das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Ja? Das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, man vermittelt nicht etwas anderes, aber das ist nicht das Gleiche. Nur weil man bestimmte Dinge verstanden hat, heißt noch nicht, dass man jetzt in der Lage ist, das auch weiterzugeben. Die Vermittlung selbst. In der Ausbildung, theologischer Ausbildung, sprechen wir von Homiletik. Das heißt, da geht es darum, wie predige ich diese Dinge? Und also, das heißt, die zwei Standbeine müssen wir uns anschauen. Wie hebe ich die Botschaft? Wie komme ich zu der Botschaft? Und die zweite ist, wie komme ich von der Botschaft zum Predigen? Das ist auch nochmal ein Riesenfeld. Und ich denke, genauso eine große Herausforderung. Ja. Man hat bestimmte Wahrheiten erkannt, man versteht sie. Und jetzt ist die Frage, wie vermittelt man die? Ja, so. Vorwiegend diese zwei Dinge. Und mein Anliegen ist, im ersten Jahr so in diesem Rahmen das zu tun. Ich möchte das bewusst, dass wir das an den Tischen machen. Das heißt, ihr könnt schreiben. Ich hoffe, ihr bringt Schreibzeug mit. Ihr könnt eure Notebooks mitbringen. Notiert euch die Dinge. Schreibt euch die Dinge auf, die wichtig sind. Wir werden miteinander an diesen Dingen arbeiten. Das soll wirklich eine Form des Unterrichts sein. Aber im zweiten Jahr möchte ich, dass es persönlicher, spezieller wird. Das heißt, diejenigen, die dann in der Verkündigung stehen, dass man sie begleitet. In der Vorbereitung einer Predigt, aber auch bei der Reflexion dann auch einer Predigt. Das heißt, im Vorfeld, wenn man weiß, okay, er wird jetzt in 2-3 Wochen eine Predigt halten, dass man sich Zeit nimmt und bei der Vorbereitung begleitet, darüber nachdenkt, die Botschaft herausarbeitet, reflektiert. Ich habe das über 1,5 Jahren intensiv mit einem Sohnemann gemacht, mit dem Ewald Janssen, mit deinem Bruder, habe ich das gemacht. Er war da so konsequent. Bevor er gepredigt hat, haben wir uns zusammen getroffen und haben uns den Text angeschaut. Wir haben uns angeschaut und dann habe ich ihn wieder nach Hause geschickt. Und dann hat er wieder drüber gearbeitet und so weiter. Wir haben es schon mit dem Sammy 1-2 Mal gemacht und von daher, ich möchte neben den Schulungen, die dann stattfinden, soll es auch eine persönliche Begleitung geben, dass man eine Hilfestellung gibt, dass man die Dinge reflektiert und sagen, wie ist es gelaufen, wie hast du dich gefühlt, was für Schwierigkeiten sind da aufgetaucht und dass man einfach auch eine Plattform hat, darüber zu reden. Nicht in dem Sinne lehrerhaft dann mit Noten vergeben und sagen, oh, sondern einfach in der Begleitung und mit der Auseinandersetzung. Eins ums andere kommt mal vor, dass man nach einer Predigt mehr Kritik kriegt als Lob und dann, wie geht man damit um und all diese Dinge. So in dieser Form. Also das erste Jahr soll es darum, um das Heben der Botschaft gehen, zweite Jahr um das Vermitteln der Botschaft. Das wird aber nicht rigoros, nur so zack, das eine wird das andere ein Stück weit beeinflussen, aber nur ganz grob von der Ausrichtung. Okay? So, dass ihr Bescheid wisst. Und dann werden wir auch uns mit der Literatur beschäftigen. Ich werde euch Bücher mitbringen und Hilfswerkzeuge vorstellen und ganz praktisch werden. So, wir werden auch während den Stunden praktische Übungen machen. Das heißt, ihr kriegt den Text, dann müsst ihr einzeln oder in Gruppen Texte arbeiten und dann treffen wir uns wieder und schauen mal, was haben wir gehoben, was haben wir entdeckt, gemeinsam oder alleine, so, dass man geübte Sinne bekommt dafür. Das ist so, das ist das Ziel. Einfach euch helfen, da wo ihr steht, da wo ihr die Verantwortung habt, das Wort Gottes weiterzugeben, einfach Hilfestellung zu geben. Hier geht es um keine akademische Pokale. Hier geht es nicht darum, um einen Abschluss zu machen, sagen, ich hab ein Seminar gemacht, sondern Zurüstung zum Werk des Dienstes, so sagt Paulus im Epheserbrief. Okay, das ganz grob zu der allgemeinen Einheit. Habt ihr noch Fragen zu diesen beiden Schwerpunkten? Wenn nicht, dann ziehen wir weiter. Okay. Da, wie wir gesagt, heute unter anderem die Predigerschulung zusammen mit den Mitarbeitern machen, soll es heute um eine biblische Grundlage darum gehen, welchen Stellenwert hat die Verkündigung oder die Predigung oder das Lehren allgemein in der Gemeinde. Bevor wir darüber nachdenken, möchte ich mit euch ein bisschen sammeln. Kann ich dich, Lilly, bitten dann gleich, weil wenn ich dann an die Tafel etwas kritzel, dann wird das nicht so schön sein, wie wenn meine Frau das schreibt. Ich möchte euch bitten, jetzt mit mir über bestimmte darüber nachzudenken, was ist für euch Gottesdienst? Was macht für euch einen Gottesdienst aus? Sammeln wir einfach die Dinge, wo ihr sagt, das ist für mich Gottesdienst. Das gehört für mich in den Gottesdienst, okay? Einfach so vielleicht Stichpunkte oder kurz erklärt. Ihr müsst auch nicht strecken, so, das ist, ihr könnt einfach in den Kreis. Also ich habe noch gar nicht so einzelne begrüßt, gell? Gell, voll unhöflich. Oh Mann, absolut unhöflich. Entschuldigung, nicht gut. Nee, da musst du kurz warten noch. Also, in Gottesdienst gehört Begrüßung. Ja, kannst du aufschreiben. Na, tut mir leid. Eigentlich müsste der Victor das machen. Ja, die Leute begrüßen. Ja, ich nehme auf. So, ich fange so an von außen. Wer ist da, der zu keiner Gemeinde gehört? Okay, dann wir sind aus verschiedenen Gemeinden jetzt hier, so wenn ich das überschaue. Wer kommt aus Böbingen? Dann herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Jetzt seid ihr begrüßt und jetzt seid ihr herzlich willkommen geheißen worden. Haben wir jemand aus Husenhofen da? Auch du herzlich willkommen. wir haben sogar noch weiter, gell? Bopfingen. Ihr drei, schön, dass ihr euch den weiten Weg auf euch genommen habt und hergekommen seid. Vielen Dank. Und dann haben wir die Bettringer Gemeinde, unsere Gemeinde. Wer ist davon? Der Rest, ja. Na, trotzdem muss man sich auch kurz melden. Ja, schön, dass ihr da seid. So, ich hoffe, ihr seid jetzt fühlt euch begrüßt und angenommen und bedient euch. Ihr dürft jederzeit und während dem Essen. Wir werden zwischendurch auch kurze Pausen machen. Ich habe damit kein Problem, nur kurz, wenn ihr antwortet, kurz schlucken und dann geht es weiter. Alles klar. So, jetzt, was gehört zum Gottesdienst? Begrüßung. Sind noch Grüße da. Begrüßung und Grüße. Ja. Abendmahl. Ich wiederhole es fürs Mikrofon, für die Aufnahme. Gebet. Ja. Lobpreis. Wenn du Lobpreis sagst, kannst du das kurz definieren? Also Lobpreis in dem Sinne, Lieder singen. Lieder. Lobpreis durch Lieder. Mhm. Zeugnisse. Verkündigung. Schön, dass es auch kommt, ja. Gottesdienst geht es um Gott, Jesus, Christuszentrisch. Sehr schön. Ich habe gut zugehört. Der Chor. Spendensammel, Elemente, ja, die einfach erinnert, denkt mal eure Gottesdienste so, stellt euch mal vor, so einen klassischen Sonntag und dann vielleicht einen mal nicht klassischen Sonntag. PowerPoints. Das heißt Präsentationen, jeglicher Art, erstmal mal, okay.
Laut der Bibel Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Bußruf oder Ruf zur Umkehr, ja? Okay.
Alles, was mit Gebet zu tun hat, Anbetung und
Lobpreis. Ja. Haben wir schon Gebet, ja? Haben wir? Gebet haben wir. Lobpreis haben wir.
Kindergeschichte.
Ja, ist gut, wir zählen, wir nehmen einfach mal auf, was wir kennen, was wir haben. Bitte? Ist es etwas anderes wie Kindergeschichte?
Ja, ist bei uns zwei verschiedene.
Ah, okay. Schon was dazugelernt. Gegenstandslektion? Ist die für, also Kindergeschichte ist für die Kinder und Gegenstandslektion ist dann für die ganze Gemeinde, oder? Okay. Also beides für die Kinder.
Aber beides
für Weihnachten. Ja, das, weil es im Gottesdienst stattfindet dann, okay? Was habt ihr noch?
Ansagen.
Infos. Das coolste Wort, das ich ist Vermeldung. Vermeldungen? Gell? Ja?
Taufe.
Übersetzungen?
Immer wieder in Angriff genommene Textlesung.
Textlesung. Was heißt in Angriff genommen?
Also das ist seit Jahren haben wir das mal geplant und irgendwie ist das immer wieder in Angriff gelaufen, weil man nicht die Form gefunden hat, wie man das vom zeitlichen her und vom Rahmen her in den Gottesdienst einbaut. Und länger im Visier gewesen.
Okay. Textlesung. Ach, sehr gut. Feiern. Das sind so besondere Gottesdienste, besondere Sonntage, wie sehr gut Feste, bestimmte Feste. Ostern, Erntedank, Weihnachten. Oh ja, Kindersegnung.
Hochzeiten.
Jawohl.
Aber nicht am Sonntag.
Haben wir nicht im Gottesdienst, ne? Okay, aber was haben wir im Gottesdienst?
Verlobungspaar.
Ja, die Verlobungssegnungen. Kommt durch. Haben wir?
Aussendungsgebet.
Irina, hier. Aussendungsgebet.
Aussendungsgebet.
Okay.
Für
okay. Fällt euch noch was ein?
Die Geburtstagskinder.
Ja? Ja? Ah, haben wir schon? Okay. Okay. Das ist schon mal eine Menge. Jetzt könnten wir hingehen und ich denke, dass wir, wenn wir jetzt in diesem Kreis über diese Dinge nachdenken, dann ist das, was wir sammeln, doch schon stark im Kontext unserer Gemeinden und in den, von den Gemeinden, von denen wir kommen, ist doch, wir haben einen ähnlichen Hintergrund und eine ähnliche Gemeindekultur, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt hingehen würden und das Ganze nochmal in der Landeskirche so einen Kreis machen würden oder jetzt bei den anderen freien Gemeinden oder anderen Bundgemeinden oder, und das wird sich ja noch variieren, das, die Liste würde noch viel, viel größer kommen. Gerade wenn man in den Landeskirchenkontext geht, dann würde viel mehr Liturgie-Elemente würden da auftauchen, solche Dinge. Und die Gottesdienste sind bunt und die sind verschieden und die Frage ist, was von dem ist Gottesdienst? Was gehört in den Gottesdienst? Was ist nicht Gottesdienst und was gehört da nicht hinein? Und die Schwierigkeit da, liegt darin, dass es gibt so viele Meinungen darüber und so viele Positionen und wer sagt, was der richtige Gottesdienst ist, gell? So. Und vieles ja persönlich. Also mir gefällt das so. Man sucht mittlerweile auch Gemeinden so aus, die eine bestimmte Form haben. Und dann, also bei denen hat der Lobpreis mehr Gewicht. Also weil ich von dem Typ so bin, dann gehe ich dahin, wo das mehr stattfindet. Bei denen hat das einen Schwerpunkt, da gehe ich dahin. Heute ist das sehr beliebt, so Gemeindehopping. Man sucht sich eine Gemeinde aus, die einem entspricht, die meinen Vorstellungen, meinen Vorlieben und meinem Verständnis von bestimmten Dingen entspricht. Was ist die richtige Form oder was ist eigentlich überhaupt, was ist eigentlich Gottesdienst? Allein jetzt vom Wort her, Gottesdienst. Und woher, an was können wir prüfen und merken? Und all diese Dinge, die haben alle ihre Berechtigung. Und die in gewisser Weise finden ja auch überall bei uns statt. Und an was prüfen wir? Ich denke, an der Schrift. Bevor wir darüber nachdenken, und ich möchte euch einfach von der Bibel her ein bisschen in das Thema Gottesdienst hineinnehmen. Das bedeutet nicht, dass wir heute alles erarbeiten. Das ist zu umfangreich, das Thema. Aber das soll einfach ein Stück vorbereiten, die Prediger für das, welche Aufgabe sie haben, und die Mitarbeiter, dass wir uns darüber Rechenschaft geben, was tun wir am Sonntag? Welche Priorität hat was? Ich möchte behaupten, und das ist jetzt so, das ist mein Standpunkt, ihr könnt es prüfen, das Entscheidende, was den Gottesdienst anbelangt, ist nicht, was mir gefällt oder was dem anderen gefällt, sondern was Gott gefällt. Das Entscheidende am Gottesdienst ist, was Gott gefällig ist und nicht, was Menschen gefällig ist. Aber das ist so schwierig zu unterscheiden und das ist so schwierig zu trennen. Und wir haben einen Prüfstein, wir haben der Wille Gottes ist uns offenbart in seinem Wort. Wir können diese Dinge prüfen, wir können vom Wort Gottes her die Dinge anschauen und reflektieren und uns prüfen und korrigieren lassen. Was ist der Wille Gottes? Was ist überhaupt Gottes Dienst? So, was ist sein Wille in diesen Dingen? Denn die Geschichte der Gemeinde, also, und ich sage jetzt die Geschichte der Versammlung Gottes, sowohl des Alten Testaments wie des Neuen Testaments, zeigt immer wieder, dass der Gottesdienst, also der reine Gottesdienst, wie wir ihn verstehen, nämlich dass an einem besonderen Tag die Gemeinde sich trifft und etwas tut oder etwas gewisse Dinge entstehen, dass es immer wieder dazu kam, dass der Gottesdienst nicht mehr das war, wie es Gott wollte. Es ist nicht entscheidend, ob es uns gefällt oder nicht, sondern es ist die Frage, ob es Gott gefällt, was wir am Sonntag tun oder was am Sonntag geschieht. Und das muss man sich immer wieder fragen und von der Schrift reflektieren und schauen, ob wir immer noch im Willen Gottes sind oder ob wir nicht so Stück für Stück langsam davon abgeirrt sind und dann wieder müssen wir prüfen, korrigieren, zurückkommen. Nur als Beispiel, schlag mit mir Jesaja auf. Jesaja, Kapitel 1. Kapitel 1. Eines der bekanntesten der Propheten, eins der beliebtesten Propheten, sowohl in der Gemeinde, in der Kirchengeschichte, wie auch unter den Aposteln, so oft zitiert von Paulus, von den anderen Aposteln und Propheten des Neuen Testaments. Und nicht ohne Grund, nicht ohne Grund, ein sehr wichtiges Buch. Und Kapitel 1, möchte ich mit euch kurz etwas anschauen. Ab Vers 2 heißt folgendes: Höre du Himmel und horch auf die Erde. Der Herr hat geredet, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. So, Gott erzieht Kinder, Gott erzieht sie groß und sie brechen mit ihm. Und dann heißt es, Vers 3, ein Rind kennt den Besitzer und ein Esel die Krippe des Herrn. Aber Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Das ist das Problem. Das Grundproblem, dass das Volk keine Einsicht hat, kein Verständnis, nämlich wer überhaupt der Herr ist. Das Volk hat keine Einsicht, kein Verständnis, was der Wille Gottes ist. Und die tun Dinge und meinen sogar, es für Gott zu tun. Und Gott sagt, nein, das will ich von euch, das will ich gar nicht. Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis, sagt Gott, immer wieder, weil sie es nicht begreifen, was mein Wille ist, warum ich die Dinge tun und fordere, wenn die Dinge nicht verstanden werden und nur gemacht werden, weil man sie macht. Mein Volk kommt um. Schaut mal, welche Konsequenzen hat das für den Gottesdienst Israel ab Vers 10. Weil sie keine Einsicht haben, weil sie kein Verständnis haben, aber was tun sie? Sie feiern Gottesdienste und zwar regelmäßig. Schaut mal, ich lese ab Vers 10 bis Vers 17. Das ist ein sehr wichtiger Abschnitt. So beginnt Jesaja. Das heißt, das ist die Grundlage für all das, was später kommt. Er beginnt folgendes. Hört das Wort des Herrn, Anführer von Sodom. Und er redet nicht zu Heiden. Er redet jetzt zu Israel. Und er bezeichnet Israel als Sodom. Das ist schon ernst. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Also Gott vergleicht Israel mit Sodom und Gomorra. Die sind nicht Sodom und Gomorra, das ist nicht die Stadt, das ist nicht das Volk, sondern er vergleicht sie und bezeichnet sie so. Und ihr wisst, für was Sodom und Gomorra steht? Ja? Wenn wir die Geschichte Abrahams und Lots und all diesen anschauen, dann, und das Gericht Gottes über diese Stadt und warum dieser Gottlosigkeit. Ein Schwerpunkt oder ein Punkt in dem ist, dass Lot, der Gerechte, darin die ganze Zeit in dieser Stadt litt, weil er permanent mit seinen Augen anschauen musste, diese Ungerechtigkeiten, die in dieser Stadt geschehen sind. Das hat seine Seele vergewaltigt. So, Gott rettet ihn daraus und richtet die Stadt. Und in diesem Sinne bezeichnet Jesaja, Gott jetzt sagt, das ist eine Stadt voller Unzucht, voller Sünde, voller Unmoral, voller Rebellion, voller Gottlosigkeit. Aber, und jetzt schaut mal, was aber jetzt kommt. Das klingt auf ersten Blick nicht so, als ob das so ist. Schaut mal ab Vers 11. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett von Mastkälbern satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat es von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige, wir können auch übersetzen, heuchlerische Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zu einer Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weisen, führt den Rechtsstreit der Witwe. Hier geht es um den Gottesdienst. Hier geht es darum, wenn das Volk sich versammelt und eine Festversammlung führt. wir werden gleich in Hesekiel das sehen, dass es genau darum geht, wenn sie zusammenkommen, wenn sie das Volk sich trifft und eine Festversammlung einberuft, wenn sie Sabbat für Sabbat sich treffen und was tun? Opfern. Sie opfern Gott. Das ist der Gottesdienst, zu dem Gott sie berufen hat. Beginnend von 2. Mose, Gott rettet sein Volk, holt sie aus Ägypten raus, damit sie ihm dienen. Und dann gibt er ihnen eine Ordnung, wie sie ihm dienen sollen. Und dann gibt es eine Ordnung im Zelt der Begegnung, später ist es der Tempel, das Haus. Und was sollen sie dann tun? Und sie kommen zusammen. Und wenn sie zusammenkommen, wenn sie ihre Brandopfer bringen, wenn sie Gott Anbetung bringen, wenn sie ihre Feste feiern, all die Feste, die Gott ihnen gegeben hat, die sie feiern sollen. Ich denke schon, dass es hier konkret um Gottes geht. Vor allem, wenn es heißt, schaut mal in Vers 12 und folgende. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen. Das ist eine Zusammenkunft. Jetzt kommt das Volk gemeinsam, um vor Gott zu erscheinen. Wo erscheinen? Woher versammelte sich das Volk? Um Gottes Angesicht vor dem Angesicht Gottes. Zelt der Begegnung. Letztendlich, das ist das Haus Gottes. Später der Tempel. Wenn sie da zusammenkommen, und dann heißt das, Vers 12, genau, um ein Angesicht zu erscheinen, wer hat es von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Was sind die Vorhöfe? Das ist Zelt der Begegnung oder den Tempel, und da gibt es verschiedene Höfe für bestimmte Dienste, die getan werden, für bestimmte Leute, die sich da aufhalten. Hof der Heiden, dann der Frauen, dann der Juden, dann der Priester, dann das Heiligtum und das Allerheiligste. So, in diesen Dingen werden bestimmte Dienste ausgeübt. In diesem Haus werden bestimmte Funktionen wahrgenommen. Und Gott gibt dem Volk bestimmte Funktionen, wie sie in seinem Haus getan werden müssen. Und was sie auch, was sie bedeuten und warum sie das alles tun müssen.
Es geht hier darum, dass sie im Alltag anders leben und dann kommen sie zu Gott und beten an. Mhm. Das gefällt ihm nicht. Also das gesamte Leben, hier geht es auch um Feste, Neumonde, hier geht es auch.
Ich möchte gleich zeigen, dass nicht mal das. Also, was ich euch zeigen möchte, ist, dass der Gottesdienst, so wie er zum Beispiel unter Volk Israel geschehen ist, dass Gott ihn verworfen hat und letzten selbst diesen Tempel verworfen hat und zerstört hat, weil sie ihn entweiht haben. Nämlich, weil die Haltung und der Mensch mit seinem Herzen, wie er dahin kommt, wichtiger ist als das, was da getan wird. Man kann alles eben nach der Form tun, man kann das alles richtig machen, man kann alle Punkte abarbeiten und man kann alle Elemente eingebunden haben, man kann treu all das machen, aber wenn die Grundhaltung nicht stimmt, und das hat was mit deinem Lebensstil zu tun, absolut. Wenn die Grundhaltung nicht ist, das hat was mit deinem Herz zu tun, kann man all das machen, man kann die Gottesdienste feiern. Und man kann sagen, wir haben guten Gottesdienst, weil wir haben all diese Punkte bei uns. Aber Gott sagt, ich will es nicht. Ihr könnt beten, wie ihr wollt, ihr könnt singen, wie ihr wollt, ihr könnt all diese Dinge tun. Ich mache meine Augen zu, Anführungsstrichen, bei dem Volk Israel war das hier, und ich mache meine Ohren zu und ich höre das nicht. Sondern die entscheidende Frage ist nicht in erster Linie, was machen wir alles richtig, haben wir alle Elemente in unserem Gottesdienst. Das können wir alles haben, das Volk Israel hat das alles getan. Aber wenn das Herz nicht stimmt, wenn die Haltung nicht stimmt, dann ist das für die Katz. Und bevor man über Werkzeuge nachdenkt und über diese Dinge und darüber, sag ich mal, vielleicht in einen gewissen Diskurs kommt und vielleicht sogar in Streit kommt, was ist wichtiger? Weil der eine sagt, für mich ist das wichtiger, dann sage ich, aber ich hätte gern mehr davon, dann sage ich, aber ich hätte mehr davon. Bevor man überhaupt über diese Dinge spricht, muss man sich klar werden, dass das, was Gott möchte, ist das Herz. Er möchte es geht um unsere Haltung gegenüber. Und das hat was mit dem zu tun, was ist Gottesdienst? Was passiert da eigentlich? Wer dient da überhaupt? Was ist ein Gottesdienst? Über diese Dinge müssen wir nachdenken. Und hier geht es konkret. Ich denke, Victor, hier geht es um den Gottesdienst, den das Volk Israel tun musste. Sie aber haben ihn pro forma äußerlich absolut richtig getan. Gott aber verleugnet und diesen Gottesdienst, weil aufgrund ihrer Mangel an Erkenntnis und Verständnis, was eigentlich der Wille Gottes ist, sie nicht verstanden überhaupt, warum sie das tun, was sie da tun. Sie haben gesagt, wir bringen doch Opfer, wir beten doch die Lieder, wir machen doch all diese Dinge, wir haben doch unsere Feste, wir haben doch unsere Gottesdienste und warum? Warum machen wir das, was wir machen? Für wen machen wir das, was wir machen? Und darum entsprechend, wie machen wir das, was wir machen? Das ist viel entscheidender. Die Haltung ist wichtiger als die Aktivität. Das ist meine These. Die Haltung ist wichtiger als die Aktivität selbst. Das bedeutet nicht, dass es keine Aktivitäten gibt, aber die Haltung ist wesentlich wichtiger. Ich möchte euch zeigen, dass es kurz danach gibt es Gericht über dieses Volk. Wir werden gleich das kurz noch sehen. Aber geht mal mit mir ins Matthäus, in Markus, Markus Kapitel 11. Markus Kapitel 11. Kurz nach, also Jesaja spricht kurz vor der Zeit, nach Gott richtet das Volk, weil sie aus Mangel an Erkenntnis nicht begriffen haben, was Gott tut und warum es tut. Und es gibt Gericht. Ähnlicherweise verfährt sich in Evangelien, kurz bevor Gott auch den zweiten Tempel zerstört hat und diesen Dienst zerstört hat, gibt es da auch eine Bußrede oder eine Mahnrede. Und unter anderem, also durch Jesus Christus in Bezug auf den Gottesdienst, den die sie damals ausgeübt hat, in dem Tempel. Und das findet dann bei der Reinigung. Ich denke, ihr kennt die Begebenheit. Jesus reinigt den Tempel. Markus Kapitel 11, Einzug nach Jerusalem und unmittelbar danach geht er in den Tempel und reinigt den Tempel. Ja, ab Vers 15 möchte ich euch das vorlesen. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen. Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ist auch interessant, gell? Nicht nur für die Juden. Für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, ging er zu der Stadt hinaus. Jesus kommt in den Tempel und da passiert genau das Gleiche. Da ist ein gewisser Gottesdienst, der da getrieben wird. In den Vorhöfen, in dem Vorhof, in dem Heiligtum. Und Jesus, sein Urteil über das, was sie tun, die haben Dinge da getan, die haben geopfert und Menschen haben ihre Opfer gebracht. Aber letztendlich, die haben etwas aus diesem Gottesdienst etwas gemacht und aus diesem Haus, was gar nicht war. Sie haben eine Räuberhöhle daraus gemacht. Letztendlich, und jetzt der Punkt, ging es ihnen gar nicht am Dienst für Gott. Es ging ihnen um sie, um ihre eigene Selbstbereicherung dabei. Konkret hieß es, weil viele aus dem Ausland kamen, die meisten Juden lebten nicht in Jerusalem, sie lebten in dem zerstreuten Reich. Und dementsprechend hatten sie verschiedene Währungen, nur als Beispiel. Und wer im Reich lebte, bei den Römern oder irgendwo, gab es Münzen und die waren geprägt mit dem Kopf vom Kaiser. Jesus kam doch mal und es gab also die Frage, wem soll man Steuern zahlen? Gell? Und dann sagt er, dann gibt dem Kaiser, was des Kaisers, nimmt er die Münzen, dann steht, schaut mal, was drauf ist, gibt dem Kaiser, was des Kaisers. So, aber die konnten... Und dann kamen die Menschen, um eben zu opfern, weil sich das so gehörte. Aber sie konnten nicht einfach mit diesem heidnischen Geld Steuer zahlen. So, das war entweihtes Geld, das war Götzengeld, weil dann war ein Kaiser und den hat man als Gott verehrt. Also mussten sie das in hebräische Währung umtauschen. Und das war ein gefundenes Geschäft für die Leute. Sie kamen und dann gab es Wechselstuben. Im Tempel an jeder Ecke gab es eine Wechselstube. So wie wenn man jetzt in Ausland fährt, Urlaub, dann gibt es dann so Wechselhäuschen. Und dann wurde natürlich daraus Gewinn gemacht. Klar, die kommen her und die tauschen Geld und dann okay, mit Wechselzins, wie auch immer. Und die Leute haben gesagt, cool, wir können Geld damit machen. Die anderen kamen da eine Riesenreise, die konnten nicht alle ein Schaf mitbringen. Für die armen Täubchen, woher? Also es ist anstrengend, die Opfertiere mitzubringen. Also sagen sie, cool, wir bieten hier denen einfach die Tiere an, die brauchen sie nicht mitbringen, sie können ganz relaxed herreisen, sie kaufen es bei uns, da können wir es opfern. Voll cooles Geschäft. Natürlich kosten die Tiere da ein bisschen mehr als dann zu Hause. Und letztendlich haben sie das, den Gottesdienst und das, was da getan wird, anscheinend für Gott, ging es darum, Profit zu machen. Und glaubt mir, in gewisser Weise findet sich das, und ich rede jetzt allgemein von der Kirche, von der Gemeinde, viele dieser Elemente von Jesaja bis hier in den Tempel findet sich da auch wieder. Manches tun wir, weil keine Ahnung warum es ist, aber man macht es. Das gehört dazu, ohne hinterfragt zu haben. Mir geht es nicht um die Elemente, die schlecht oder gut zu reden, sondern warum tun wir, was wir tun? Und zum anderen aber auch vieles geht es nicht darum, dass wir es, ist es wirklich für Gott? Es gibt ein tolles Büchlein, Freunde, es gibt ein tolles Büchlein, so ein ganz kleines, ich weiß jetzt nicht, ob man es noch kriegt, antiquarisch vielleicht, das ist vom Watchmanee. Und das heißt Dienst für am Haus oder für den Herrn. Ich habe dieses Büchlein gelesen, als ich recht jung war, und das hat mich damals schon sehr bewegt. Und der hinterfragt und sagt, wie damals die Leviten und die Priester zur Zeit Israels und zur Zeit Jesu, aber auch heute hinterfragt uns, für wen und was machen wir? Machen wir das für das Haus oder machen wir das für den Herrn? Ich möchte euch bitten, Hesekiel 44 aufzuschlagen. Aufzuschreiben könnt ihr auch gerne. Hesekiel 44. Hesekiel, der Prophet 44. Über ein paar Gedanken aus diesem Text. Für die Bettringer ist der Anmarsch zu Hesekiel jetzt nicht so ganz so weit wie vielleicht für die anderen, die jetzt nicht die Bibelstunden besucht haben. Wir setzen uns gerade in der Bibelstunde mit dem Thema des Tempels auseinander. Wir nehmen uns viel Zeit damit und haben uns angeschaut, inwieweit der Tempel des Alten Testaments die Vorbereitung für die neutestamentliche Gemeinde ist, für das wahre Haus Gottes. Und das Alte Testament, also die Tempel des Alten Testaments, Schatten und Bilder des Zukünftigen sind, des Kommenden. Und dass in Jesus Christus der wahre Tempel und in der Gemeinde jetzt der wahre Tempel ist. Und in Hesekiel, ab Vers 40 bis folgende, beschreibt Hesekiel den zukünftigen Tempel. Nun ist mir absolut sicher, je nachdem, was für einen Standpunkt, Position man hat, in Bezug auf eine Endzeitlehre, wird man sagen, geht es hier um den buchstäblichen dritten Tempel, der irgendwann mal dastehen wird, oder ist das die Gemeinde Jesu Christi, um den es hier geht? Ich vertrete den zweiten Standpunkt, wie gesagt, über mehrere Mittwoche habe ich versucht, unsere Gemeinde das hier deutlich zu machen. Ich möchte ganz kurz euch darlegen, warum ich meine, dass es was mit der Gemeinde zu tun hat, damit, wenn ich es einen kurzen Kontext euch zeigen und dann mit euch Kapitel 44. Geht, also eine Hand bleibt Kapitel 44, eine in Vers 40, in Kapitel 40. Ab Kapitel 40 ist die Verheißung des zukünftigen, des neuen Tempels, okay? So beginnt es. Und dann wird es entfaltet in all dem, wie Gott sich diesen neuen Tempel denkt. Und in den Bildern des Alten Testaments, in den Bildern des Tempels, werden bestimmte Dienste uns vorgestellt. Die Größe des Tempels, das Wesen dieses Tempels wird vorgestellt. Und schaut mal Kapitel 40, Vers 1. Im 25. Jahr unsere Wegführung im Anfang des Jahres, des 10. des Monats, im 14. Jahr nach der Stadt geschlagen war, an dem ebenselben diesen Tag, kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin. In Gotteserscheinungen brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg und auf ihm im Süden etwas wie ein Bau einer Stadt. Also Hesekiel in eine Vision wird nach Israel geführt und er wird auf einen sehr hohen Berg gestellt. Nur nebenbei, in Israel gibt es keinen sehr hohen Berg. So, also das ist, hier ist wirklich nicht nur ein hoher Berg, es ist ein sehr hoher Berg. So, er wird auf einen sehr hohen Berg gestellt und er schaut etwas. Und was er dann schaut, wird, beschreibt er in Kapitel 40. Und wir können nachlesen, und das ist nämlich der neue Tempel, der zukünftige Tempel. Aber achtet mal darauf, er wird auf den Berg gestellt und was sieht er? Was wird da gebaut? Eine Stadt. Nämlich, denn der Tempel, den er sieht, ist nicht mehr ein Zelt, es ist nicht nur ein Haus wie der erste oder zweite Tempel, es ist eine Stadt. Dieser Tempel, den er jetzt schaut, ist gleich einer Stadt. Und jetzt, eine Hand bleibt immer noch in Kapitel 44 und die eine Hand geht in die Offenbarung, Kapitel 21, 22. Okay, wir sind am Ende der Offenbarung Gottes, nicht nur der Offenbarung Gottes in der Offenbarung selbst, sondern in der gesamten Schriftoffenbarung. Das Ziel auf all das, was Gott arbeitet, das Ziel all dem, was Gott tut. Und schaut mal ab Vers 1, was da passiert. Und Johannes sieht auch etwas. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die Heilige Stadt. Also Johannes sieht auch etwas, nämlich eine Stadt. Und jetzt, was ist das? Was ist diese Stadt? Das neue Jerusalem. Und aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für den Mann eine geschmückte Braut. Und dann Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Das heißt, Johannes sieht etwas, er sieht nämlich eine Stadt und diese Stadt ist das neue Jerusalem und das neue Jerusalem ist was? Die Braut und die Braut ist was? Das Zelt Gottes, das heißt, es ist der Tempel. Und jetzt geht mal in Vers 10 und jetzt achtet mal auf die Ähnlichkeit der Prophetie, auf die Ähnlichkeit der Aussage, Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen, hohen Berg. Hesekiel wird auf einen großen, hohen Berg geführt und er sieht eine Stadt, die gebaut wird. Hier, Johannes wird auch auf einen hohen Berg geführt und übrigens, er sieht eine fertige Stadt. Die ist jetzt fertiggestellt. Auf einen hohen Berg wird er gebracht und dann heißt es, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist auf einen hohen, großen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. So, Johannes sieht ebenfalls auf einem hohen Berg eine Stadt. Und diese Stadt ist nach Vers 9 und nach Vers 2, das ist die Gemeinde. Das ist das neue Jerusalem. Deutlich ab Vers 11 bis 14 besteht sie aus den 12 Toren der 12 Stämmen Israels und aus den 12 Grundsteinen, nämlich aus den 12 Aposteln. Das heißt die Gemeinde aus Juden und Heiden. Das neue Jerusalem, das was hier in Hesekiel sieht, diese neue Stadt, diesen neuen Tempel, das ist das, was Johannes in Offenbarung sieht. Er sieht den neuen Tempel und das ist die Gemeinde. Und jetzt wird die Gemeinde und die Aufgabe der Gemeinde oder diese Stadt in einer Sprache beschrieben, nämlich in den Bildern des Alten Testaments. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Man kann nur schwerlich das buchstäblich alles zu übertragen, denn wenn man diesen Tempel buchstäblich bauen müsste, der in Hesekiel 40 bis 44 bis Ende beschrieben wird, dann würde der Israel sprengen. Aber jetzt gehen wir Kapitel 44. Das ist als kurze Einleitung, dass ich meine, warum ich das hier auch auf die Gemeinde beziehen will und beziehen kann. Denn ich meine, hier geht es um die Gemeinde. In Kapitel 44 wird der Dienst beschrieben. Der Dienst, der Diener am Heiligtum. Der Dienst für, was sie tun sollten. Und ich lese ab Vers 6 etwas und dann Vers 15 etwas. Ab Vers 6. Und sage zu den Widerspenstigen, zum Haus Israel, so spricht der Herr, lass es genug sein mit all euren Gräueln, Haus Israel, dass ihr Söhne der Fremden unbeschnitten am Herz und unbeschnitten am Fleisch habt hineinkommen lassen in mein Heiligtum zu sein, um es meinem Haus zu entweihen. wenn ihr mein Speise, Fett und Blut darbrachtet, so habt ihr meinen Bund gebrochen und alle eure Gräuelwillen. Und ihr habt den Dienst an meinem heiligen Dingen nicht versehen, sondern habt sie zu solchen gemacht. Und jetzt schaut mal, die für euch meinen Dienst in meinem Heiligtum versehen. Also in gewisser Weise haben die den Gottesdienst, den sie tun sollten am Heiligtum, haben sie zu einem getan, dass es Gott entweiht hat. Sie haben ihn entweiht. Und die Dinge, die sie getan haben, haben sie nicht für Gott getan, sondern für sich selbst. Die für euch meinen Dienst in meinem Heiligtum versehen. Sie haben es getan, nicht für Gott, sondern für euch. Ihr habt die Diener eingesetzt, aber nicht, dass sie für mich dienen, sondern dass sie euch dienen. Schaut mal in jetzt Vers 14. Und Gott sagt, 44. Ab Vers 6 bis 8. Hesekiel 44. Und jetzt Vers 15 im gleichen Kapitel. Und jetzt sagt Gott, wie die Diener dienen sollen. Und ich denke, das ist ein guter Hinweis, was Gottesdienst erstmal bedeutet und was er ist und über was wir nachdenken müssen oder uns prüfen müssen. Aber die Priester, die Leviten, die Söhne Zadoks, die den Dienst an meinem Heiligtum versehen haben, als die Söhne Israel von mir abirrten, sie sollen mir nahen, um mir zu dienen und sollen vor mir stehen, um mir das Fett und das Blut darzubringen, spricht der Herr her. Sie sollen in mein Heiligtum hineinkommen und sie sollen mein Tisch nahen, um mir zu dienen und sollen den Dienst für mich verrichten. Ich habe es versucht zu betonen. Erstens, hier wird jetzt eine Gruppe ausgewählt, die, nachdem die Söhne Israel abgeirrt sind, sie haben den Gottesdienst zu etwas gemacht, was er nicht war. Sie haben ihn entweiht, sie haben ihn entheiligt, aber es gab eine Gruppe, die haben sich für die Heiligkeit Gottes eingesetzt. Sie haben sich gegen die anderen gestellt, die haben sich gegen das Volk gestellt und haben für die Heiligkeit Gottes gekämpft. Das ist Zadok, der Priester Zadok und seine Nachkommenschaft. Und Gott sagt, sie sollen mir nahen. Und jetzt einfach auf ein paar Dinge. Was ist, wenn nach dieser Definition, was sagt Gott, was ist Gottesdienst? Wem dient man? Gott. Ich denke, das ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, oder? Aber ich möchte ganz ehrlich euch fragen und hinterfragen. Ich möchte niemanden verurteilen. Ich möchte über niemanden Stab brechen oder auf niemanden einen Stein schmeißen. Aber prüfen wir unsere Herzen. Ist das wirklich so? Ist das unsere Grundmotivation, unsere Haltung? Wenn wir kommen, ist das, was wir sagen, wir wollen Gott dienen. Wir wollen ihm nahen. Wir wollen vor ihm stehen. Wir wollen ihm opfern. Wisst ihr, nur als Beispiel, mir begegnet das immer wieder. Wenn bestimmte, nach bestimmten Botschaften, nach bestimmten Predigten kommen Menschen zu mir und sagen, das kannst du nicht so sagen. Ich sage, war das falsch? Nein. Aber was werden die Menschen dann denken, wenn sie hier sind? Hier sind ja auch Ungläubige da. Hier sind doch welche da, die verstehen das nicht. Und hier sind doch da, welche da, die sind noch nicht so weit. Oder wie auch immer. Ich möchte uns wirklich fragen, und dass jeder für sich selbst das mal prüft, hinterfragt, und wenn er von seinem Herzen gereinigt und sagt, doch, das ist mein Anliegen, dann Gott sei Dank. Aber wenn wir etwas tun, für wen tun wir es? Gottesdienst bedeutet erstmal, wir nahen Gott. Wir kommen zu wem? Zu ihm. Wir kommen nicht zu Menschen. Wir kommen nicht, um Menschen zu dienen in erster Linie. Es ist ein Dienst an Gott und kein Dienst am Haus. Es ist ein Dienst für Gott in erster Linie. Ich sage jetzt in erster Linie. Das bedeutet nicht, dass kein Dienst an Menschen geschehen sollte. Bitte, versteht mich nicht falsch. Hier geht es um das zuerst. Jesus sagt, trachtet zuerst nach was? Dass die Menschen ihr das bekommen, was sie brauchen, oder? Nach den Bedürftigkeiten, nach dem Essen, nach dem Trinken, nach ihren Sorgen, nach ihren Bedürfnissen, ist es das. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt nach seiner Herrschaft, nach seinem Willen, nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommen die anderen Dinge dazu. Die sind wichtig. Aber zuerst ist der Gottesdienst ein Dienst für Gott. Unser größtes Anliegen, unser größtes Bedenken, unsere größte Prüfung ist, warum tue ich das, was ich tue? Für wen tue ich das? Um Menschen zu gefallen? Ich bin mir sicher, dass wir sagen, wir machen es für Gott. Ja, Grund. Aber jetzt prüfen wir uns dann. Dann singen wir ein Lied, dann sprechen wir ein Gebet und dann halten wir eine Predigt oder dann beten wir ein Gebet. Und was ist unsere größte Sorge? Wie werden sie über uns denken? Wird das ihnen gefallen? Oder? Wenn wir uns versungen haben, ist unsere Sorge nicht, ob das Gott jetzt nicht gefallen hat oder nicht. Oder wenn wir was gesungen haben, ist nicht unsere Sorge, ob es Gott gefallen hat. Wenn wir etwas, wie wir gebetet, gepredigt haben, uns ist wichtig, oh, haben die es gut gefunden? Die Kinder, fanden die Sonntagsschule toll? Fanden den Jugendlichen das schön? Und darauf sind wir aus, wenn die sagen, es war schön, dann denken wir, yeah, das war gut. War ein toller Gottesdienst, wir haben Lob gekriegt oder die haben voll mitgemacht. Das hat ihnen voll gefallen. Das war ein Erfolg. Ich meine, das ist kein Widerspruch. Das bedeutet nicht, wenn es Gott gefällt, das gefällt Menschen nicht. Aber das ist nicht das Hauptargument, das ist nicht die Hauptausrichtung. Das ist, wo ich denke, das ist nämlich der Punkt, denn immer wieder, wo wir Buße tun müssen und zurückkehren, wo der Gottesdienst immer wieder abkommt, wir tun es für Menschen und unsere Hauptsorge ist für Menschen. Meine Bitte ist immer an die Leute, mit denen ich darüber rede, Folgendes. Überleg doch mal. Oder prüfen wir uns doch selbst, wenn wir jemanden einladen in die Gottesdienste, oder? Wir laden einen Gast ein. Was ist unsere Sorge? Wer predigt heute? Und wenn er predigt, was ist unsere Sorge? Was sagt er da? Und da sitzen wir dann und denken, oh, bitte, Bruder, sag das nicht. Oh, das kann ich nicht so sagen. Und die größte Angst, oh, was wird er darüber denken jetzt? Oder denkt, was ist ein komischer Haufen hier? Das wird er doch nicht verstehen. Oder? Ich frage mich, ist unsere Sorge, wenn wir kommen, wenn wir uns versammeln und das tun, was wir tun, all diese Dinge, die wir damit tun, stellen wir uns die Frage, wird das Gott gefallen heute? Wird es Gott gefallen? Bei all dem Tun, wird es Gott gefallen? Denn der wahre Gottesdienst ist das Gott Wohlgefällige. Das ist der wahre Gottesdienst. Gleich was geschieht, ist das Gott wohlgefällig. Und diese Frage, die müssen wir uns immer stellen, grundsätzlich, egal was wir tun, im Kontext der Predigerschulung, in der Predigt. Ist das, was ich sage, was ich denen weitergebe, ist das Gott gefällig? Ist das, was im Gottesdienst geschieht, Gott gefällig? Aber damit wir wissen, was Gott gefällig ist, müssen wir wissen, was Gott wohlgefällt. Nochmal, es geht nicht darum, was Menschen gefällig ist, sondern was Gott gefällig ist. Gott richtet das Volk Israel, Gott richtet die Juden zur Zeit Jesu, weil sie aus dem Gottesdienst etwas gemacht haben, was nicht Gott gefällig war, sondern was ihnen gefallen hat. Es ging nicht um sie und es ging nicht um Gott, sondern um ihr, ob sie davon etwas haben. Das ist nicht Gottesdienst. Und glaubt mir, das Fleisch hat liebt diese Dinge. Man kann wirklich sich bis zum Äußersten aufgeben und aufreiben in gottesdienstlichen Dingen, es nicht für Gott tun und sich dabei gut fühlen. Man kann aus einer falschen Motivation all diese Dinge tun und das wird nach außen hin genau gleich aussehen. Man wird keinen Unterschied jetzt machen können. Aber letztendlich wird es nicht darum gehen, ob es Gott gefällig ist oder nämlich ob ich mich dabei gut fühle oder nicht. Ob es ist für mein Fleisch. Geht mal mit dem Kolosserbrief. Eine Hand bleibt noch kurz in Hesekiel 44. Kolosserbrief. Ab Kapitel 2. Vers 16. Paulus schreibt an die Kolosser: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder eines Neumondes oder eines Sabbats. Also das heißt, lasst euch nicht von denen schlechtes Gewissen einjagen, von denen richten und verurteilen als ungläubig oder fromm oder nicht fromm darstellen, je nachdem, ob ihr den Sabbat hält oder ob ihr das Fest hält oder nicht das Fest hält oder so. Vers 17. Die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut, in Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung des Fleisches. Das hat alles einen Anschein von Gottesdienst. Das hat anscheinend, man schaut Dinge, es geht um die Visionen, Gotteserscheinungen, all diese Dinge. Aber letztendlich geht es nie um einen Dienst für Gott, sondern es geht nur um die Befriedigung des Fleisches. Er schreibt weiter, Vers 19. Und nicht fest hält das Haupt. Wer ist das Haupt? Christus. Und von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammenfügt und das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft euch den Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten der Lehren der Menschen. Vers 23, jetzt ist entscheidend. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und in nicht verschonen des Leibes, also nicht in gewisser Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das sieht alles fromm aus. Das sieht alles gut aus. Und man ist sogar bereit, viel auf sich zu nehmen. Man ist bereit, viele Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und Kasteiungen auf sich zu nehmen. Aber letztendlich geht es nie um Jesus, es geht nie um sein Haupt, es geht nie um seine Ehre, sondern zur Befriedigung des Fleisches. Das heißt, ich fühle mich gut, ich bin ein religiöser, guter Mensch. Ich war am Sonntag da, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, ich tue bestimmte Dinge, ich mache die bestimmten Dinge nicht. Das sieht alles sehr fromm aus. Aber es hält nicht fest an dem, um wen es eigentlich geht. Das heißt, man kann sehr wohl all diese Dinge tun und eigentlich nur zur Befriedigung meines eigenen Fleisches. Das heißt, zur Befriedigung meiner Begierde. Aber in dem Sinne, aber Begierde ist nicht immer so böses Sündigen. Das kann genauso religiös gefärbt sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, wir haben ein schlechtes Gefühl. Ich habe schon lange keine stille Zeit gemacht. So, jetzt haben wir uns mal hingediszipliniert und jetzt haben wir mal einen Monat regelmäßig stille Zeit gemacht. Oh, jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl. Okay, dann ist gut. Hauptsache, ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin fromm gewesen. Das ist nicht der Punkt. Wenn die Haltung nicht stimmt, dann spielt es keine Rolle. Wenn du es nicht für Jesus tust und aus Liebe zu ihm und weil du ihm dienen willst, weil er es wichtig ist, weil du ihm begegnen willst, weil du vor ihn treten willst, weil du ihm nahen willst, dann kannst du diese Dinge tun und die sind für die Katzen. Gott sagt, ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht. Kapitel 44, zurück, Hesekiel nochmal und dann machen wir gleich eine Pause. Gott sagt, die sollen mir nahen, so wie die Familie Zadok. Und ihnen geht es um die Herrlichkeit des Herrn. Ihnen war es wichtig, dass der Dienst in der richtigen Ausrichtung vollbracht wird. Ihnen geht es um die Heiligkeit des Herrn. Sie eiferten für den Herrn. Nicht für die Menschen, für den Herrn. Und Gott sagt, sie sollen mir nahen. Und sagt, mir nahen. Gottesdienst ist, wir nahen Gott. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen Gott begegnen. Aus der Gottesbegegnung erwächst alles. Das ist die Grundmotivation. Wir wollen Gott begegnen. Durch alles, was geschieht, wir wollen Gott begegnen. Und das, wir wollen ihm dienen. Sie sollen mir nahen, Vers 15, um mir zu dienen. Wir dienen in erster Linie nicht den Menschen. Ich sage das jetzt provokativ und bewusst so, im Wissen, was das auslöst. Ja, aber haben wir nicht einen Auftrag? Ja, haben wir auch einen Menschen. Der Tempel hat zwei Dinge grob einteilen. Das sind die Dinge, die in dem vorderen Zelt geschehen, in den Vorhöfen. Und das sind Dinge, die im Heiligtum, im Allerheiligsten geschehen. In den Vorhöfen geschahen, die Menschen kamen und die Priester und die Leviten dienten den Menschen, indem sie ihre Opfer nahmen, sie schlachteten, sie reinigten und sie darbrachten. Sie dienten den Menschen in dem Vorhof. Aber wenn sie dann die Treppen hochgingen und in das Allerheiligste hineingingen, wisst ihr, wenn sie dann dienten? Gott. Ich sage, der Vorhof, das ist unser Leben, das ist unsere Welt. Wir leben hier für die und ein Dienst für den Nächsten, in der Liebe für den Nächsten. Aber wenn wir uns treffen und in das Heiligtum hineingehen, ja, mittlerweile in das Allerheiligste durch Jesus Christus, dann geht es darum, Gott zu nahen. Wir begegnen ihm. Und Gott sagt, da kann man nicht mit unheiligen, unbeschnittenen Herzen einfach hineingehen. Hier geht es ihm zu nahen, das ist so entscheidend. Und dann ihm zu nahen und vor ihm zu stehen. Was bedeutet stehen? Nicht im Kreis rumlaufen. Stehen hat etwas, bitte? Ja, das ist gut.
Oder Ehrfurcht.
Ehrfurcht ist gut. Was kannst du doch? Stehen. Nicht laufen. Nicht machen. Gott dienen heißt zur Ruhe kommen, vor ihm sich hinstellen. Ihm begegnen. Das ist keine große Aktivität irgendwie, gell? Wisst ihr, worum es geht? Schaut mal in Vers 17 und 18. Das wird nochmal deutlich gemacht, was das bedeutet. Das Bild ist genial, finde ich. Schaut mal ab Vers 17. Und es soll geschehen, wenn sie durch die Tore des Innenhofs hineingehen, sollen sie ihre Kleider sollen sie leinende Kleider anziehen, aber Wolle soll nicht auf sie kommen, wenn sie in den Toren des Innenvorhofs und drinnen dienen. Also wenn sie vom Außen, vom Vorhof, da wo sie den Menschen dienen, da wo sie all diese Dinge tun, wenn sie das durchlaufen und jetzt das Innere hineinkommen, in die Begegnung mit Gott, wisst ihr, was sie dann tun? Die sollen alle alten Klamotten ablegen, nämlich die Arbeitsklamotten, und sollen andere Klamotten anziehen. Sonntagskleider sollen sie anziehen. Und diese Kleider sollen sie von welcher beschaffen sein? Sie sollen leinende Kleider sein. Warum? Schaut mal Vers 18. Leinende Kopfbunde sollen auf ihren Kopf sein und leinende Beinkleider an ihren Hüften. Sie sollen nicht mit schweißfördernder Kleidung sich gürten. Warum nicht? Schweiß bedeutet Arbeit. Und wisst ihr, was Arbeit ist? Nein, das habe ich jetzt falsch gesagt. Ab wann findet ihr die erste Verwendung des Schweißes in der Schrift? Das heißt, Schweiß gehört zu was? Zu den Folgen des Sündenfalls. Das heißt, der Mensch wird vertrieben aus der Gegenwart Gottes, aus der Ruhe Gottes, aus dem Paradies, Anführungsstrichen Garten Eden, aus der Gemeinschaft mit Gott, aus von ihm, wo der Mensch bei Gott saß, Gott nahm ihn und setzte ihn aus dieser Ruhe wegen dem Sündenfall. Und ab dann muss er permanent was? Arbeiten. Um die Ruhe sich zu verdienen. Und das kostet Schweiß. Aber wenn der Mensch jetzt hier in die Gegenwart Gottes kommt, soll er nicht etwas tun. Nichts etwas Schweißtreibendes tun. Das heißt aus seinem eigenen Werk, aus sich heraus. Sondern er begegnet Gott und kommt zu ihm und steht vor ihm. Er arbeitet nicht in dieser Weise. Es geht nicht darum, um jetzt zu arbeiten. Es geht um Gott zu begegnen, vor Gott zu stehen, Gott zu erfahren, Weisung zu empfangen. Als Gott sein Volk rettete aus Ägypten. Wisst ihr, was permanent Mose sagte, als er dem vom Pharao begegnete? Zigmal in jeder Begegnung. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Gott rettet zum Dienst. Und jetzt, damit sie mir in der Wüste opfern. Das heißt, einen Gottesdienst feiern, ein Fest feiern. Und dann wollen sie Gott begegnen, können sie nicht, weil sie Gott nicht nahen können wegen ihrer Sünde. Und Gott gibt ihnen ein Zelt, und das Zelt heißt der Begegnung. Und an diesem Zelt sollen sie Gott dienen und Gott begegnen. Gottesdienst ist ein Dienst der Begegnung mit Gott. Wir wollen Gott begegnen und Gott hat bestimmte Dinge getan und gegeben, damit wir ihm nahen können. Damit wir ihm nahen können. Wir müssen Gott nahen. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil wir, jeder für sich selbst, und wir können auch im Gespräch, in der Runde über diese Dinge, wenn wir diese Dinge anschauen, die in unserem Gottesdienst stattfinden, wir fragen, was tun wir da? Tun wir das, um Gott zu nahen? Oder wem wollen wir dann nahen? Wenn ja, gut. Wenn die Herzenshaltung stimmt, sagt, doch, das bringt Menschen in die Gegenwart Gottes. Gut. Tun wir diese Dinge, um Gott zu nahen? Oder warum tun wir bestimmte Dinge, die wir tun? Sie sollen mir dienen, sie sollen mir nahen, sie sollen vor mir stehen, sie sollen mir das Fett und das Blut darbringen. Das ist ein Bild für Opfer. Das hat das mit dem Gottesdienst zu tun. Wir opfern Gott, nicht Menschen. Wir trachten nach dem, was Gott gefällig ist, nicht Menschen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Weil ich mich kenne und weiß ganz genau, wie wichtig das ist, dass die Menschen es gut finden, was ich mache. Und oft ist das, was den Menschen gefällt, ist nicht das, was Gott gefällt. Das bringt Ärger und das macht Schwierigkeiten. Aber der Punkt ist nochmal, die Frage ist, was ist Gott gefällig? Nach der Pause wollen wir darüber ein bisschen mehr nachdenken, indem wir ins Neue Testament gehen und Römer Kapitel 12 aufschlagen. Der wahrhaftige Gottesdienst.